Du bist Christ, ich bin Christ. Das ist erstmal eine sehr individuelle, persönliche, auch intime Entscheidung, die man für sich getroffen hat. Was hat es mit unserer Paarbeziehung zu tun?
Es gibt ja da auch echt Studien drüber, dass Paare, die miteinander beten, dass die ein vehement geringeres Scheidungsrisiko haben. Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Susanne und Markus Mockler und haben heute ein sehr spezielles Thema für euch.
Glaubst du an Gott? Für uns beide spielt der Glaube an den Gott der Bibel eine große Rolle. Wir haben eine Beziehung zu diesem Gott, wir glauben ganz fest daran und er spielt eine Rolle in unserem Eheleben, eigentlich jeden Tag.
Und deshalb wollen wir heute mal darüber sprechen, was das für unsere Paarbeziehung bedeutet, dass wir beide Christen sind. Jetzt werden nicht alle, die zuhören, sagen, ich bin Christ. Und wir wollen hier an der Stelle auch gar niemanden in irgendeine Richtung drängen. Vielleicht sagt ihr auch, mit Religion haben wir nichts zu tun, dann schaltet einfach ab. Vielleicht wollt ihr aber auch mal zuhören und ein bisschen erfahren, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Paar im Glauben gemeinsam unterwegs ist, wenn dieser Glaube die Persönlichkeit trägt und dann auch die Beziehung mitträgt. Das könnte für euch ganz spannend sein, deswegen laden wir euch nicht aus, sondern ein. Auch ihr, die ihr nicht gläubig seid, hört doch einfach mal rein.
Ja, sag doch mal, Markus, was würdest du sagen, was macht der Glaube für uns für einen Unterschied in unserem Leben?
Ich glaube, der macht den Unterschied schlechthin, weil er uns selber definiert und dann auch unsere Beziehung. Uns selber definiert heißt, wir glauben, dass da einer ist, der uns geschaffen hat, der uns wollte, der uns liebt, der sagte, Mensch, da die Susanne, die will ich in die Welt setzen, den Markus will ich in die Welt setzen und mit dem habe ich auch was vor in dieser Welt. Das heißt, mein Leben bekommt da auch Sinn und Orientierung. Ich lebe nicht nur für mich, sondern mit diesem Gott.
Ja, das ist also wirklich, glaube ich, schon mal was ganz, ein ganz zentraler Punkt, dass wir uns eigentlich so tief geliebt und angenommen fühlen. Das ist sowas wie ein Urvertrauen. Wir wissen, wir haben einen Gott, der uns gewollt hat und der uns auch liebt. Also sowas wie eine lebendige Beziehung mit ihm. Und aus dem raus ist unser Selbstwert schon ganz schön gut eigentlich. Ne? Also wir ruhen so ein Stück weit in Gott da. Das war vielleicht nicht immer so in unserem Leben, aber können wir heute sagen, oder?
Ja, und das haben wir ja als Teenager entdeckt. Da sind ja beide bewusst Christen geworden, als wir Teenager waren. Mhm. Und das hat ja unser Leben auch wirklich ganz schön umgekrempelt. Also, dass wir dann viel in der Bibel gelesen haben und mehr verstehen wollten, was hat dieser Gott in der Geschichte bewirkt, was hat er mit dem Volk Israel gemacht und wie stellt er sich ein gutes und gelingendes Leben für Menschen vor, also die Orientierung, die wir da auch bekommen.
Ja, und für mich war das auch ein sehr emotionales Erleben, dass ich einen Zugang zu Gott durchs Gebet gefunden habe, dass ich das gelernt habe zu beten, auch das geistliche Liedersingen hat mir unglaublich viel gegeben, hat mich in der Tiefe berührt und ja, einfach so ein Gefühl der Grundgeborgenheit und Sicherheit geschenkt. Und tatsächlich auch, also wir haben ja in unserem Leben auch mega viele Erfahrungen gemacht mit Gebetserhörungen, mit, ich würde fast sagen, Wundern, die wir erlebt haben, sowohl in unserer Beziehung, wo wir das Gefühl haben, ohne Gott wären wir nicht weitergekommen, als auch sonst im Leben. Ne?
Gut, aber jetzt sind wir an dem Punkt. Du bist Christ, ich bin Christ. Das ist erstmal eine sehr individuelle, persönliche, auch intime Entscheidung, die man für sich getroffen hat. Was hat es mit unserer Paarbeziehung zu tun?
Also wir wollen ja auch diesen Glauben nicht für uns alleine leben, sondern der christliche Glaube ist ein Glaube, der auf Gemeinschaft angelegt ist, dass man gemeinsam glaubt, dass man sich auch gegenseitig anspornt im Glauben, sich unterstützt, gemeinsam betet, gemeinsam Erfahrungen macht und dass man auch gemeinsame Werte entwickelt. Ne? Also wir stehen ja so auf der Basis der 10 Gebote, würde ich mal sagen, die keine Verbote sind, sondern gute Lebensregeln unserer Meinung nach. Und das sind Werte, die uns total verbinden, ne? Dass wir sagen, wir wollen die Schöpfung bewahren, wir wollen Menschen achten und andere respektieren, wir wollen Liebe üben, so gut es geht in unserem Umfeld und solche Dinge. Das sind schon Grundwerte, die uns prägen und die wir teilen.
Und gerade in Konflikten hilft uns das. Also ich sag mal, solche Werte haben ja auch Paare, die nicht glauben, respektieren und was weiß ich, und tolerant sein, alles Mögliche. Aber wenn es dann mal so ein bisschen eher hart auf hart kommt, also ich könnte jetzt das Beispiel nehmen, wofür geben wir unser Geld aus? Dass wir dann beide danach fragen, was glauben wir eigentlich, wie Gott möchte, dass wir unser Geld ausgeben? Oder was sehen wir für Leitlinien in der Bibel, in der Heiligen Schrift für uns, wo wir sagen, daran wollen wir uns orientieren, das halten wir für gültig in unserem Leben. Aber was es konkret heißt, müssen wir ja dann doch selber entscheiden oder als Paar miteinander aushandeln.
Ja, voll. Und da haben wir auch schon gemerkt, dass manche Dinge gar nicht so einfach sind. Manche Regeln einzuhalten oder an manchen Stellen auch rücksichtsvoll zu leben. Ich denke jetzt gerade auch an Rücksicht nehmen auf die Natur, auf Tiere, wie gehen wir mit den Ressourcen um und solche Dinge. Und da ist es auch gut, dass wir uns drüber austauschen und gegenseitig auch miteinander einen guten Weg finden, wie wir das dann in unserem Alltag auch leben wollen.
Ja. Ja. Also ich finde, dass wir gemeinsam an das Gleiche glauben oder an denselben Gott glauben, das hat unsere Ehe wirklich einfacher gemacht. Also wenn ich mir vorstellen würde, was weiß ich, ich glaube jetzt an das, was in der Bibel steht und du würdest sagen, ich glaube nichts davon und solche Paare gibt es ja auch und die können auch gute Ehen führen, aber die Herausforderungen sind schon sehr viel größer, als wenn man sagt, hey, das ist auch meine Meinung, ich sehe da jetzt manches vielleicht ein bisschen anders, aber lass uns mal wirklich fragen, wie wir da zu einem Konsens kommen können, weil wir eine gemeinsame Basis haben.
Genau, an der sich die wie ein Maßstab ist, den man anlegen kann, auch in Konfliktgesprächen zum Beispiel, da hast du recht. Ja, das ist echt ein Vorteil, den wir haben, dass wir die gleiche Basis haben. Und das hilft an ganz vielen Stellen. Ja.
Jetzt geht es aber aus meiner Sicht jedenfalls nicht nur darum, dass wir sagen, okay, wir haben hier so ethische Richtlinien und wir sind miteinander einigermaßen einig, das darf man als Christ, das darf man nicht als Christ, sondern dieser Glaube schenkt uns auch miteinander mehr Tiefgang. Darüber würde ich gern mit dir reden. Also wie kommt unsere Seelenverwandtschaft, dass wir ein Paar sind, das auch miteinander im Glauben steht, wie kommt diese Seelenverwandtschaft dadurch besser zum Ausdruck?
Ich bin nicht ganz sicher, wo du drauf raus willst mit dieser Frage. Unsere Seelenverwandtschaft kommt dadurch zum Ausdruck, dass wir zusammen beten können, dass wir tiefe Gespräche führen. Ich finde viel tiefere Gespräche, das wolltest du, über die Gespräche reden, dass wir viel tiefere Gespräche führen können, als wenn wir jetzt nur so an der Oberfläche irgendwo unterwegs wären.
Ja, das meine ich auch tatsächlich, denn wir kennen ja auch Paare, wo wir den Eindruck haben, die funktionieren gut miteinander, die leben halt ein bisschen nebeneinander her, aber dass die so über tiefe Dinge sprechen, was zählt in meinem Leben, wo will ich hin, dass sie also quasi so ihr Innerstes auch berührt haben, dadurch, dass sie gemeinsam glauben, das gibt auch viele Paare, die haben den Punkt nicht und da meine ich, hätten wir beide viel, viel mehr Tiefe.
Und ich merke aber, dass manche Paare, die auch gemeinsam glauben, es trotzdem nicht so leicht haben, miteinander da auch gute Gespräche zu führen.
Ja.
Dass die sagen, boah, ja, aber wir glauben irgendwie jeder so ein bisschen für sich und ja, wir glauben schon ans Gleiche, aber dass das uns so verbindet, das spüren wir irgendwie gar nicht. Jeder macht das für sich als Privatangelegenheit. Und wir sind eigentlich der Meinung, das ist was, was uns komplett, also was komplett eine Gemeinschaftsangelegenheit sein sollte.
Und das ist doch jetzt spannend. Schatz, wie kommt man als Paar, wo man sagt, eigentlich glauben wir so grob ans Gleiche, an dasselbe, wie kommt man als Paar dahin, dass man da jetzt auch drüber spricht und so in eine gemeinsame, ich sag mal, Alltagspraxis kommt?
Also man könnte zum Beispiel sagen, wir überlegen mal jeder für sich, was sind denn Themen, die uns besonders interessieren. Ich würde zum Beispiel mit dir gerne über die anstehende Wahl reden. Was legen wir für einen Maßstab an, für das, wie unsere Wahlentscheidung nachher gefällt wird? Natürlich trifft die jeder von uns nachher für sich selbstverantwortlich, aber wir könnten sagen, lass uns mal gucken, bestimmte Themen, wie sieht es aus mit dem Umgang mit Fremden, mit den Ressourcen, die wir haben, wie geht es mit unserer Wirtschaft, welchen Wert wollen wir dem beimessen, was sind von den ganzen Themen, die auf den Wahlprogrammen stehen, was sind die wir besonders gewichten?
Mhm.
Für uns ist immer auch das Thema Schutz des ungeborenen Lebens ein wichtiges, weil wir einfach denken, Gott hat alles Leben geschaffen und da wollen wir einfach dann prüfen und das wäre zum Beispiel sowas, wo wir uns gezielt drüber unterhalten könnten.
Ja, und da eben die Maßstäbe rausziehen, von denen wir glauben, dass wir sie beide haben und dann sagen, ja, wenn du jetzt für die Partei bist, wie ist die Position vereinbar mit dem, was wir glauben oder was Jesus gelehrt hat und wenn du dann die Partei rangehst. Also das ist schon spannend und wir haben ja solche Diskussionen nicht nur einmal geführt und es hat uns auch schon geholfen, auch wenn es manchmal trotzdem
wir in der Auseinandersetzung haben die ist. Manchmal auch heftig geführt, genau. Und sind nicht immer zu den gleichen Ergebnissen gekommen, aber interessanterweise hat es uns nicht entzweit. Ne? Wir haben irgendwie es trotzdem geschafft, einander stehen zu lassen. Ja. Das war gut.
Also ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn du die falsche Partei wählst.
Ja, danke gleichfalls, mein Schatz. Was Paare machen könnten, die sich schwer tun oder die sagen, Mensch, wir wollen das eigentlich auch mal machen, die könnten Themen, die sie interessieren, auf Kärtchen schreiben. Mhm. Karteikartenmethode. Ne? Dass man sagt, wir schreiben einfach mal ein paar Themen auf, machen uns so ein Kästchen, die packen wir da rein. Zum Beispiel, ich würde gerne mit dir mal diskutieren, darf man eigentlich als Christ Fleisch essen?
Oha.
Mhm. Ja, das würde ich auf ein Kärtchen, Vegetarier oder Nicht-Vegetarier, auf ein Kärtchen schreiben und das würde irgendwann bei einer unserer nächsten Gesprächsrunden auf den Tisch kommen.
Und ich glaube, da ist wichtig, dass man auch wirklich persönlich wird. Also muss ich mir auch selber sagen, weil ich kann Themen auch total akademisch und distanziert bearbeiten, sagen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Ich kann eine Liste machen mit Pro und Contra. Aber für die Paarbeziehung ist ja auch wichtig, dass wir sagen, was hast du für Erfahrungen gemacht mit diesem Thema? Was hast du für ein Gefühl dabei? Also jetzt nehmen wir mal dieses Fleischthema oder so. Bis dahin, dass man sagt, wenn du sie alle selber schlachten müsstest, würdest du dann die Tiere noch essen? Also das sind so Dinge, wo man dann auch ein bisschen auf ein anderes Level kommen kann, als nur diese Adlerperspektive, die mit einem selber gar nicht so viel zu tun hat.
Und wir haben ja gerade in den ethischen Themen oder den moralischen Themen, in diesen Wertethemen, haben wir ganz viele Emotionen mit drin.
Mhm.
Und es ist auch gefährlich. Da kann man sich unglaublich zerfleischen gegenseitig. Es
gibt genügend Paare, die das dann auch tun. Erinnere dich an diese Covid-Geschichten, wo der eine gesagt hat, wir müssen gegens Impfen sein und der andere oder die andere gesagt hat, alle müssen sich impfen lassen. Das hat der richtige Keil in die Ehe getrieben.
Ja, und bringt extreme Entzweiungen, sogar in Ehepaare, hast du recht.
Ja,
aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, überhaupt einen Einstieg ins Gespräch zu finden, weil Gespräche mit Tiefgang die helfen echt, dass auch eine Beziehung lebendig bleibt und dass es eben mehr ist, als wir reden nur über das Wetter oder über das, was der Nachbar sich für ein neues Auto gekauft hat. Es ist einfach mehr, das ist so wertvoller. Ja. Man fühlt sich dadurch doch auch gleich irgendwie tiefer verbunden, ja, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und ich finde es ganz, ganz mega schön, dass du heute auch sagst, es darf auch das Gefühl mit reinkommen und mitgeachtet werden. Weil weißt du noch, früher, wenn wir diskutiert haben, da war ich sehr auf der emotionalen Schiene oft und einfach von meinem Bauchgefühl her habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig oder das muss man anders machen und die Liebe gebietet das doch oder so. Und du hast gesagt, ja, aber das muss man vernünftig angucken und da gibt es ganz rationale Erwägungen. Und da haben wir uns irgendwie auch ein Stück angenähert. Ich glaube, ich kann mehr auch die Vernunftsgründe heute stehen lassen und argumentiere nicht nur aus dem Bauch und du bist so viel ja auch wertschätzender für die emotionalen Dinge geworden. Schön.
Kommen wir auf das echt spirituelle Level, wo wir nicht nur diskutieren, sondern wo wir glauben, auch dadurch gemeinsam praktizieren, dass wir miteinander beten. Das finden wir beide ein besonders spannendes Thema. Auch deshalb, weil wir mit dem Thema eine Zeit lang gerungen haben, aber heute eigentlich damit ganz glücklich unterwegs sind. Ist Beten für ein christliches Paar, gemeinsames, lautes Beten, ist sowas wichtig?
Also ich finde es elementar. Für uns ist das ja, also ich denke jetzt jemand, der nicht Christ ist, denkt, ja, was machen die denn da, mit wem reden die denn? Aber wir glauben halt an einen lebendigen Gott und auch einen lebendigen Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt in uns und mit uns. Und wir glauben an einen Heiligen Geist, der wirkt unter uns. Und natürlich reden wir mit dem und dürfen ihm unsere Sorgen bringen, dürfen mit ihm im Austausch sein, uns auch von ihm irgendwo ins Leben hineinsprechen lassen oder ins Herz hineinsprechen lassen.
Aber das ist nicht der Punkt, denn das kannst du auch alleine machen.
Genau, und jetzt wollte ich gerade sagen, genau. Und weil dieser lebendige Gott mit uns ist, ist unsere Vorstellung auch, wir sind wie in einer Dreierbeziehung mit ihm, also er wirkt in unser beider Leben hinein und deshalb ist es wertvoll, wenn wir auch beide mit ihm zusammen reden, als Einheit vor ihm stehen und manchmal auch vielleicht, wenn wir gerade entzweit sind, vor ihn gehen und ihn bitten, dass er uns hilft. Und es gibt ja da auch echt Studien drüber, dass Paare, die miteinander beten, dass die ein vehement geringeres Scheidungsrisiko haben, also signifikant. Ich glaube das ganz fest, dass das so ist, weil auch wenn man nicht genau weiß, was da die Kausalität ist, aber ich glaube das ganz bestimmt, weil Gott antwortet auf Gebete und ich glaube, das bringt was, wenn ein Paar miteinander beten kann und füreinander betet. Oh, Markus, es war schon oft so hilfreich, wenn es mir schlecht ging und du hast einfach die Hände gefaltet, hast gesagt, komm, ich bete für dich. Das hat, und auch schon allein, dass du diesen Akt vollziehst, für mich zu beten, hat mir so das Herz berührt. Aber auch, dass du vor Gott gehst und vor ihm einstehst für mich, das macht so einen Unterschied in unserem Leben.
Für mich ist da auch noch eine Verheißung besonders wichtig, was Jesus im Neuen Testament eben gesagt hat, wo er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind zwei, wir sind sozusagen die kleine, kleine Mini-Kirche, wo wir schon eine Verheißung haben. Wenn wir eins werden im Gebet, dann ist Jesus besonders nah, besonders da. Und das ist ein Geheimnis. Also ich behaupte mal, da warten noch viele christliche Paare drauf, das wirklich in der Tiefe und im Reichtum zu entdecken. Ja, deswegen würde ich gern mit dir drüber sprechen, wie kommt man von 0 oder von 1 bis 10, wie kommt man auf 20, 30, 50, 100 beim Thema gemeinsames Gebet?
Ja, also laut zu beten ist sowieso für manche Leute ein Riesenhindernis. Mhm. Also die haben vielleicht tatsächlich das Gefühl, sie reden gegen eine Wand oder so, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mit dir rede, kann ich auch nicht leise. Also ich möchte auch laut mit dir reden, möchte es laut aussprechen. Aber es ist halt auch so was Intimes, genau. Meine Beziehung zu Gott. Und das ist irgendwie so was ganz Persönliches, wo Leute echt so eine Hemmschwelle haben, das laut zu machen. Und Ich denke manchmal, wenn man über die Hemmschwelle mal weg ist, also ich weiß noch, als ich junger Christ war, damals mit 14, 15 Jahren, da habe ich mir auch schwer getan. Das fand ich total schwierig, das erste Mal da einen Mund aufzumachen. Dann hat man das Gefühl, hoffentlich mache ich das richtig und so. Und wir sind ja der Meinung, mit Gott kann man reden wie mit seinem Papa oder eben wie mit einem besten Freund. Und deshalb ist es gar kein Problem. Oder auch mit Jesus Christus können wir reden. Aber diese Hemmschwelle erstmal zu überwinden, das kann sein, es hilft, wenn man formulierte Gebete nimmt. Es gibt auch vorformulierte Gebete. Zum Beispiel das Vaterunser findet man in der Bibel. Matthäus.
Bergpredigt. Matthäus, irgendwas zwischen 6, Matthäus 5, 6, 7. Und 7. Ja. Genau. Ja, das ist, finde ich, auch eine Riesenhilfe. Also, ich stelle mir vor, ein Paar, das sagt, boah, wir beten eigentlich nie zusammen. Und einigt sich jetzt drauf, wir wollen ab heute jeden Tag oder mehrmals in der Woche miteinander nur das Vaterunser beten. Kein kreativer Akt, kein formuliere ich toll genug oder sonst irgendwas, sondern nur dieses Gebet, das von Jesus kommt, miteinander beten. Ich behaupte, da kommt schon was in Bewegung.
Mhm. Du, das kennen manche vielleicht gar nicht, aber das kann man googeln, gell? Das Vaterunser, das findet man das überall. Das
kennen, glaube ich, wirklich fast alle, die sich mal mit dem Glauben beschäftigt haben.
Die meisten in der Schule mal irgendwann auswendig gelernt oder so. Genau, das ist wirklich eine der wichtigste Literatur in unserem Land wahrscheinlich. Ne?
Eine Alternative wäre, sich im Alten Testament mal Psalmen rauszusuchen.
Da zum muss man Beispiel sich ein bisschen durchschauen. Psalm 23 kann man ganz wunderbar miteinander
beten. Der Herr ist mein Hirte, kann man gut miteinander beten und auch da, man muss selber nichts können, nichts formulieren können. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, ich verrate es mal hier an der Stelle, wenn beide Christen sind, gibt es manchmal auch ein bisschen eine Konkurrenzsituation. Wer betet besser? Wer betet schöner? Wer betet frömmer? Auch sowas kann entstehen, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und auch da hilft dann vielleicht erstmal zu sagen, es ist wichtig, dass wir eins werden. Es ist nicht wichtig, dass irgendjemand hier beim gemeinsamen Gebet glänzt.
Genau, da finde ich einfach klasse, wenn man es schafft, kurze Sätze zu sagen, möglichst normale Sätze, keine ewig langen, ausschweifenden Predigten zu halten. Man kann ja beim Beten auch manchmal den anderen erziehen, ne? Oh, guter Gott, schenk doch, dass mein Mann endlich einsichtig wird in diese oder jene Problematik.
Sehr schön.
Nein,
sehr schön.
Falsch, gar nicht richtig, sondern ihr könntet sagen, komm, wir probieren das mal und dann betet jeder für ein Anliegen. Oder also ein Anliegen heißt, ich bete dafür, dass uns, dass unsere Reise bewahrt verläuft und du betest vielleicht, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen oder so.
Ja.
Und dann betet noch jemand für unsere Mitmenschen, dass oder für die Armen auf der Welt oder so. Also so, ihr könnt ein paar Anliegen sammeln und dann sagen, wir beten abwechselnd dafür. Man könnte das auch vorher fest aufschreiben, einfach ein paar Anliegen.
Am Anfang kommt ihr euch vielleicht komisch vor, wenn ihr das nie gemacht habt. Das ist normal, müsst ihr euch auch gar nichts draus machen. Wir glauben aber schon, und das ist auch ein bisschen unsere Erfahrung und die vieler Paare, die wir kennen, wenn du mal diese erste Hürde genommen hast, dann wird es leichter. Und wir verweisen auch auf Situationen, wo es echt schwierig ist, wo Chaos in dein Leben kommt, Krankheit, Unfälle, Not, wo du einfach weißt, du brauchst jetzt eigentlich göttliche Hilfe, damit das alles wieder in geordnete Bahnen kommt. Und auch das kann wirklich ein guter Anlass sein, da sollte man sich nicht schämen. Es gibt den Spruch, Not lehrt beten. Und wir dürfen auch in der Not zu unserem himmlischen Vater kommen. Ich finde es immer schön, wenn man nicht erst in der Not kommt, aber man kann in der Not kommen. Und das ist, wenn man sich das Alte Testament anschaut, im Volk Israel, die sind oft erst in der Not wieder zu Gott gekommen, nachdem sie, als es ihnen gut ging, ihm den Rücken gekehrt hatten. Aber auch das wurde erhört und insofern müssen wir uns da nicht schämen, sondern können sagen, jetzt Gott, brauchen wir dich dringender denn je.
Und übrigens ist auch das so, dass manche in der Not gar keine Kraft haben zum Beten. Wenn jemand irgendwo so in einem tiefen Tal feststeckt, hat er manchmal nicht die Kraft. Und da, finde ich, haben Paare, die miteinander beten, auch sowas wie einen fürsorgenden Auftrag. Oder die können miteinander einstehen für so jemand, der gerade nicht kann. Machen wir ja auch regelmäßig. Wir beten jeden Donnerstag morgen auf jeden Fall. Also es ist so ein gesetzter Termin, wo wir gemeinsam beten für alle unsere Kinder und Enkelkinder, unsere Mütter, aber auch für bestimmte Situationen, wo wir wissen, da ist es jetzt gerade nötig, dass wir dafür beten oder was uns so Gott aufs Herz gibt. Und es ist gut, glaube ich, so ein Dienst auch, den wir christliche Paare tun können als Liebesdienst an dieser Welt. Wir können den Arm Gottes bewegen.
Ich würde sagen, dann lassen wir es mal dabei, dass wir euch ermutigen, gemeinsam glauben, mit dem gemeinsam beten. Aber eine wichtige Frage habe ich jetzt schon noch. Es gibt ja auch Paare, da ist einer Christ, der andere nicht Christ. Wir haben es ja vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Was müssen diese Paare besonders beachten, damit sie in dieser Spannung eine glückliche Ehe führen können?
Ich habe eine Freundin, bei der das so ist, und die bewundere ich immer dafür, wie viel Respekt sie trotzdem ihrem Mann entgegenbringt. Dass sie nicht, weil sie denkt, als gläubige Frau, ich habe die Wahrheit erkannt und ich bin jetzt die, die eigentlich die ist, die es weiß und er weiß es noch nicht. Sie hofft natürlich, dass er auch zu diesem Glauben findet, weil sie einfach sieht, wie viel Glück das für sie bedeutet, wie viel Erfüllung, wie viel tiefer Friede in ihrem Herzen ist dadurch. Aber sie stellt sich nicht auf den Hocker und guckt auf ihn runter, sondern sie respektiert ihn und toleriert ihn auch ein Stück weit mit dem, sie betet für ihn, was sicher ganz toll ist. Und sie versucht trotzdem immer wieder auch tiefe Themen mit ihm anzusprechen. Mhm. Also die haben zum Beispiel eine gemeinsame Liebe für zu dem Land Israel und verfolgen da natürlich alles, was dazu geht, ganz intensiv und besprechen das auch miteinander. Mhm. Aber auch über Werte, über ihre Enkelkinder, solche Dinge können die gut miteinander auch in der Tiefe reden und das finde ich ganz toll. Also da finde ich wichtig, dass man nicht praktisch sagt, so, ich lebe jetzt ganz, dann lasse ich dich ein Stück weit zurück und lebe ganz in meiner christlichen Gemeinschaft, in meiner Gemeinde und lebe meinen Glauben und du kannst gucken, wo du bleibst, sondern dass man guckt, dass trotzdem die Ehebeziehung oder die Paarbeziehung gut bleibt.
Das andere, was wir auch beobachten, ist, dass der christliche Part dann oft sehr drängend, also sehr bedrängend ist. Hey, du musst auch Christ werden. Du musst dich jetzt endlich bekehren. Komm mit zu der Veranstaltung. Der Prediger erklärt dir das Evangelium nochmal. Und es wird dann auf eine Art und Weise, dass der andere eher zumacht und sagt, oh, lass mich doch in Ruhe und ich will jetzt nicht und warum muss ich genauso werden wie du und so weiter. Also da warnen wir ein bisschen. Das Zeugnis, wie wir im Alltag miteinander umgehen, wie auch der christliche Part seine Liebe zeigt, das ist viel wirkungsvoller. Und was du gerade gesagt hast mit dem Respekt und dem zu sagen, du bist für mich nicht weniger wert, weil du nicht Christ bist, sondern ich liebe dich, weil du der Mann oder die Frau in meinem Leben bist, das ist viel wirkungsvoller als dieses, komm jetzt endlich, du musst Christ werden, sonst ist auch unsere Ehe nichts.
Genau.
So, Schatz.
Man könnte noch so viel mehr dazu sagen.
Wir müssen vielleicht noch mal eine Folge sagen. Vielleicht wollt ihr auch noch was dazu hören. Dann müsst ihr das mal in die Kommentare schreiben bei YouTube oder uns direkt anmailen, wenn ihr Interesse habt, dass wir das Thema irgendwo noch mal weiter vertiefen oder andere Aspekte ansprechen. Nehmt gerne Kontakt auf. Wir lesen das mit Begeisterung und wollen ja auch nicht an euch vorbei podcasten. Also, so, aber jetzt möchte ich von dir hören, gibt es ein Wow der Woche?
Oh, Markus, Wow der Woche ist, wir sind kurz vorm Valentinstag, wir sind Anfang Februar und wir haben jetzt ein Marriage Week und wir haben dieses Jahr mit der Marriage Week ganz tolle Giveaways für
Paare. Aber sag erst, was ist Marriage Week?
Also die Woche der Ehepaare vom 7. bis 14. Februar, im deutschlandweit eigentlich in 28 Ländern der Welt wird Marriage Week veranstaltet und wir feiern ein Fest für die Ehe, eine Woche lang Veranstaltungen für Paare und
kleiner Einschub. Hochleben. Susanne ist Vorsitzende des Vereins Marriage Week Deutschland e.V. Und von daher laufen die Fäden bei ihr da auch so ein bisschen zusammen, was in Deutschland so Marriage Week läuft.
Genau, also Woche der Ehepaare mit mittlerweile schon über 80 Veranstaltungen, die gemeldet sind. Ich weiß aber, dass es Hunderte sind im ganzen Land, weil ganz viele Gemeinden und Veranstalter sich beteiligen. Aber wir haben mit der Marriage Week, und das ist jetzt das eigentliche Wow, das wir nennen wollten, wir haben Armbändchen gemacht. Ein weißes für mich, I love my husband.
Und ein schwarzes für mich, I love my wife.
Oh, wir lieben diese Silikonarmbänder, die wir mit Begeisterung tragen. Und wir haben auch noch Samentütchen. Chili con amor, ein richtig gutes Saatgut. Chili, lasst eure Liebe brennen, steht da noch drauf, von der Marriage Week. Falls ihr Interesse habt an diesen Produkten, die über die Seite der Marriage Week bestellt werden können, dann sage ich euch, ihr dürft euch das holen, aber ihr müsst mindestens 10 oder 20 Stück davon abnehmen, also bei den Armbändchen 10 Pärchen, weil drunter lohnt sich einfach der Versand nicht. Und dann seid ihr Botschafter dieser tollen Botschaft, und also ihr tragt es hinaus und gebt es einfach anderen Paaren noch weiter. Das würde uns freuen.
Dann zeigt ihr nämlich auch in der Marriage Week und davor und danach, da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lighten your load. Get moving, don't miss the beat.